wir müssen uns auch auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt. Die Amerikaner können es nicht alleine schaffen. Also im Übrigen hat ja Trump auch den Wahlkampf geführt unter America First und nicht America Alone. So, sie brauchen auch in Zukunft Partner. Demokratien auf der Welt brauchen Partner. Nur autokratische Systeme haben Untergebene. Noch sind wir alle in Demokratien. Ich hoffe, dass es so bleibt. Unabhängig davon muss Europa jetzt wirklich erwachsen werden. Europa muss für sich selbst verteidigungsfähig werden. Und wir haben das viel zu viele Jahre vernachlässigt. Ich suche nicht die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland auf dem Schoß von Putin. Das kann Frau Weidel gerne machen, mit uns nicht.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
dafür kümmern. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
haben. Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge Absolute Mehrheit. Mensch, Jan, du bist ja auch hier.
Ja, moin.
Ja, das ist nämlich eine Sonderfolge. Wir befinden uns tatsächlich wenige Tage vor der Bundestagswahl 2025. Und wenn ihr den Wahlkampf verfolgt habt, dann habt ihr sicher auch wahrgenommen, es geht wahnsinnig viel um Migration, ein bisschen um Wirtschaft. Aber da gibt es auch gerade noch eine andere Thematik, die gewissermaßen auf uns zurollt. Gerade ist nämlich die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Das ist weltweit das wichtigste Forum für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da gab es einige Ereignisse, die, ja, sage ich mal, jetzt genauer betrachtet werden müssen. Jan, du warst mit dir da oben bei der Sicherheitskonferenz. Was hast du erlebt?
Korrekt, wir waren da mit dem Team, wir haben mit Expertinnen und Experten gesprochen und ich habe in erster Linie eine sehr, sehr gedrückte Stimmung erlebt. Das hat diverse Gründe. Kurz vorher hat der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth beim NATO-Treffen mal so die Bombe platzen lassen und hat gesagt, pass mal auf, eure Sicherheit in Europa, das ist eigentlich gar nicht so sehr unser Bier, und hat damit viele Befürchtungen bestätigt. Bei der Sicherheitskonferenz hat dann J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, eine Rede gehalten, die eigentlich so gar nicht so wirklich mit Verteidigungs- oder Sicherheitspolitik zu tun hatte, sondern mehr mit Meinungsfreiheit und warum eine Brandmauer gar nicht so eine gute Idee ist. Und ja, im Anschluss haben wir dann bei der Konferenz relativ viele ratlose Gesichter gesehen und viele pessimistische Szenarien gehört.
Mhm. Du sagst also gerade, die USA verstehen sich gerade nicht mehr als der verantwortliche Part für die Sicherheit in Europa. Ne? Wir erleben einen Trump, der mit Putin telefoniert. Es gibt jetzt Verhandlungen über Frieden in der Ukraine zwischen den USA und Russland. Wie Zelensky damit sprechen darf, ist auch noch nicht so ganz entschieden. Also alle sind nach dieser Konferenz einigermaßen verunsichert, zumindest auf unserer Seite vom Atlantik. Und genau über diese außenpolitischen Herausforderungen sprechen wir heute mit dem Mann, der eine gar nicht so kleine Chance hat, Deutschlands nächster Bundeskanzler zu werden. Friedrich Merz von der CDU wird jetzt gleich mit uns darüber sprechen, was seine Idee, seine Vision für diese schwierige Sicherheitslage auf der Welt ist. Wir gehen rein.
Willkommen, Herr Merz. Wir starten direkt rein. Mit welchem Gefühl sind Sie nach der Münchner Sicherheitskonferenz nach Hause gefahren?
Es war ein Gefühl schon großer Unsicherheit, aber auch ein Gefühl großer Entschlossenheit, was unsere eigenen politischen Schlussfolgerungen daraus betrifft. Das ist nun wirklich der letzte Weckruf für Europa.
Der Militärexperte Gustav Gressel hat gesagt, jetzt ist es sicher, wirklich sicher, dass es kein auf die Ukraine begrenzter Krieg bleiben wird. Wir werden in den nächsten Jahren, wenn nicht Monaten, einen großen Krieg um Europa haben. Und auch andere Experten stimmen ihm dazu. Für sie ist quasi nur noch der Zeitplan fraglich. Das klingt jetzt erstmal enorm bedrohlich. Glauben Sie auch, dass ein großer Krieg jetzt unausweichlich ist?
Also zunächst einmal, dieser Krieg ist ja schon jetzt nicht ein reiner Territorialkrieg gegen die Ukraine, sondern es ist ein auch in hybrider Form ausgetragener Krieg gegen die gesamte politische Ordnung nach 1990. Und damit richtet er sich auch gegen uns. Schauen Sie nur die permanenten Angriffe auf unsere Datensysteme, auf die Kabel, die durch die Ostsee verlegt sind. Das alles trägt russische Handschrift bis hin zu dem, was wir in der CDU im letzten Jahr erlebt haben. Eine massive Attacke auf unser Rechenzentrum, 2 Millionen Schaden alleine bei der CDU. Das findet heute jeden Tag in Deutschland statt. Gegen Rechenzentren, gegen öffentliche Einrichtungen, gegen Unternehmen. Dieser hybride Krieg Russlands gegen unsere politische Ordnung findet jetzt schon statt. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass sich eine territoriale Ausweitung dieses Krieges verhindern lässt. Das setzt allerdings voraus, dass wir wirklich Abschreckung wieder zum Hauptgegenstand unserer Sicherheitspolitik machen. Und ich sage immer wieder den Satz, wir wollen uns verteidigen können. können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Und dieser Satz, der ist für mich wirklich ja fast schon in Stein gemeißelt. Wir müssen einfach wieder verteidigungsfähig werden. Das haben wir sträflich vernachlässigt.
Sie haben das gerade schon gesagt, der hybride Krieg, den merken auch wir in Deutschland mehr und mehr. Sie sagen, durch Abschreckung lässt sich diese Ausweitung des territorialen Krieges verhindern. Mal angenommen, Sie werden der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wie würden Sie das ganz konkret veranlassen, diese Abschreckung? Was würden Sie veranlassen, um da reinzugehen?
Es ist zunächst einmal natürlich eine materielle Frage, aber für mich steht im Vordergrund die mentale Frage. Ist unsere Bevölkerung bereit anzuerkennen, dass wir hier eine große Kraftanstrengung für unsere Sicherheit gemeinsam unternehmen müssen? Und dazu zählt für mich, dass wir auch über die personellen Reserven sprechen. Die Bundeswehr ist heute schon personell unterbesetzt. Wir brauchen einen ganz anderen Rekrutierungsmechanismus. Es war falsch, die Wehrpflicht 2011 auszusetzen. Sie ist ja nicht abgeschafft, sie ist ausgesetzt. Ich bin mit Boris Pistorius in dieser Frage sehr einer Meinung, dass wir das wieder aufwachsen lassen müssen. Das geht jetzt nicht über Nacht, die Strukturen sind nicht mehr da. Aber dass wir wieder sehr viel stärker auch Menschen heranziehen müssen zum Wehrdienst, dass wir das auch in ein größeres Konzept einbetten müssen. Wir nennen es verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle jungen Menschen in Deutschland, auch Frauen. Das sind dann ungefähr 700.000 in jedem Jahrgang. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir wieder, ja, einfach widerstandsfähiger werden in unserem Land.
Sie sprechen gerade vom Wehrdienst und auch von einem, ja, gewissermaßen Spirit in der Bevölkerung. Glauben Sie denn, dass die deutsche Bevölkerung zum jetzigen Zeitpunkt diese Bedrohungslage in der Breite versteht?
Die deutsche Bevölkerung hat ein sicheres Gespür für Unsicherheiten. Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht so wie wir drei hier mit Politik Stunden und Tage in der Woche. Aber sie haben ein ganz festes Gespür dafür, dass sich da gerade auf der Welt etwas Fundamentales verändert. Und was in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht das Wichtigste ist, ist Vertrauen in die Führungsfähigkeit und Führungsbereitschaft der politischen Klasse, der Verantwortlichen in der Politik. Das ist nach meinem Eindruck in den letzten Jahren zu stark beschädigt worden. Das ist auch zurückgegangen. Das müssen wir wieder herstellen. Und darum werbe ich auch in diesem Wahlkampf, einfach das Vertrauen zu haben, dass wir wissen, worum es geht, dass wir darauf versuchen, die richtigen Antworten zu geben und dass wir das jetzt nicht im täglichen parteipolitischen Konflikt tun dürfen, sondern dass wir möglichst versuchen müssen, einen breiten gesellschaftlichen Konsens auch zu erzielen. Und ich bring's nochmal auf diesen einen Punkt, die Widerstandsfähigkeit oder man kann sagen Resilienz unserer Gesellschaft, unseres Landes, auch unseres Territoriums wiederherzustellen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass der Konsens in der breiten politischen Mitte mittlerweile da ist?
Ja, und ich gebe Ihnen auch ein Beispiel oder einen Beleg dafür, warum ich diese Überzeugung habe. Wenn ich mit Besuchergruppen aus meinem Wahlkreis, mit Schülergruppen, mit Jugendlichen ganz bunt zusammengesetzt aus dem Hochsauerlandkreis spreche, die zu mir hier nach Berlin kommen und normale Besuchergruppen sind, stelle ich denen immer wieder die Frage zu diesem Thema verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Und meine wirklich auch Überraschung für mich ist immer, dass es eine klare Mehrheit unter den Jugendlichen gibt, die sagen, ja, wir können uns sowas vorstellen. 2/3, 3/4 sagen, ja, wir können uns so etwas vorstellen. Und das finde ich sehr ermutigend. Ich glaube, dass in der jungen Bevölkerung mittlerweile ein sicheres Gefühl dafür entstanden ist, wir müssen für dieses Land, wir müssen für diese Gesellschaft, wir müssen für unsere Freiheit etwas tun. Und das gibt mir die Zuversicht, dass wir das auch hinbekommen.
Ich frage trotzdem nochmal nach den Parteien, denn Christian Lindner von der FDP hat heute noch auf Ex gesagt, dauerhaft über Jahre und Jahrzehnte mit wachsender Staatsverschuldung die Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen, wäre nicht nachhaltig.
Die Einschätzung teile ich. Wir werden auch in den öffentlichen Haushalten die Prioritäten jetzt neu setzen müssen. Und eine der Prioritäten, wenn nicht die entscheidende Priorität, wird Verteidigungsfähigkeit sein.
Aber muss man dafür nicht an die Schuldenbremse ran?
Ja, wissen Sie, das ist dann immer der Reflex, den ich in jeder Diskussion auch mit Sozialdemokraten sofort höre. Wir werden auch auf der Ausgabenseite mal überprüfen müssen, was noch geht und was nicht mehr geht. Und ich bin bei den Schulden sehr zurückhaltend aus zwei Gründen. Zum einen, diese Schulden müssen irgendwann bezahlt werden. Sollen das alles unsere Kinder übernehmen, was wir jetzt in unserer Generation nicht hintereinander bekommen? Ich sage es jetzt mal bewusst etwas salopp. Zum Zweiten, die Verschuldung der öffentlichen Haushalte, die Verschuldung der Unternehmen, die Verschuldung der privaten Haushalte hat weltweit ein All-Time-High erreicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass auch die Kapital- und Finanzmärkte in der Lage sind, dieses Geld auch noch zu beschaffen, wenn wir nicht eines Tages in der Gefahr stehen wollen, eine Hyperinflation zu haben.
Dann schauen wir vielleicht mal auf die unmittelbar nächsten Jahre, weil wir hatten jetzt ein Sondervermögen, das auch mit einem Konsens aus der Mitte der Parteien getragen worden ist. Brauchen wir ein weiteres Sondervermögen? Das ist bald aufgebraucht und Donald Trump redet ja jetzt schon davon, dass wir eigentlich 5% des BIPs in die Verteidigungspolitik investieren sollen. Das ist natürlich verhandelbar, so, aber trotzdem wäre selbst 3,5% wären beispielsweise ja schon eine deutliche Erhöhung. Brauchen wir ein neues Sondervermögen?
Das gegenwärtige Sondervermögen reicht bis zum Jahr 2027.
Aber auch nur für die 2%.
Es reicht für diese 2%. Es ist im Übrigen so, der Bundeskanzler hatte eigentlich in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 etwas anderes versprochen. Er hatte versprochen, ab sofort mindestens 2% und das Sondervermögen. Dann ist der Etat im Jahr 2023 erstmal um 300 Millionen Euro runtergegangen, statt ihn aufwachsen zu lassen. So, das müssen wir jetzt nachholen. Das ist eine gewaltige Kraftanstrengung. Wir sind jetzt bei mindestens 2% NATO-Ziel. 5,5 ist eine blanke Illusion. Die Amerikaner selbst sind bei 3, so, wir werden uns jetzt möglicherweise bei 3,4, das ist die Zahl. Es gibt einen NATO-Gipfel Ende Juni in Den Haag. Da wird es dann gegebenenfalls neue Vereinbarungen geben. Aber diese Vereinbarungen, die gibt es im Konsens der NATO-Staaten und nicht auf Befehl eines Einzelnen. Und wenn wir dann dahin kommen, und ich glaube, wir werden in die Richtung gehen müssen, dass es deutlich mehr wird als 2, dann muss das aufwachsen über Jahre. Das Material muss aber auch produziert werden. Das liegt ja nicht irgendwo auf Halde und muss nur eingekauft werden. Wir gehen ja nicht in den Baumarkt und kaufen mal eben ein paar Paletten Material, sondern das muss produziert werden. Wir haben die Fertigungskapazitäten gar nicht. Die müssen aufwachsen. Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Die müssen Aufträge bekommen und nicht Ankündigungen. Und dann brauchen wir Personal. Ich lege größten Wert darauf, dass dieser Aspekt nicht unterbelichtet sein darf. Wir könnten das schönste Material in Kasernen liegen haben, wenn wir kein Personal haben, das es bedient. Die Bundeswehr muss aufwachsen und wir brauchen dafür qualifiziertes Personal. Die Bundeswehr muss ein guter Arbeitgeber sein und bleiben und noch besser werden. Da liegen die Aufgaben.
Schauen wir nochmal auf die Amerikaner. Die Aussagen vom Verteidigungsminister beim NATO-Treffen haben ja Befürchtungen bestätigt. Sind Sie sich im Ernstfall noch sicher, dass die Amerikaner im Bündnisfall wirklich auch unsere Partner in der NATO verteidigen werden?
Zunächst einmal gelten die Verträge. Der NATO-Vertrag gilt und er ist auch nicht gekündigt. Trotzdem sind natürlich die politischen Ankündigungen, die da teilweise gemacht werden, ernst zu nehmen. Und ich sage immer, der wichtigste Satz ist, wir müssen uns auch auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt. So. Und deswegen müssen wir Europäer einfach unsere Anstrengungen unabhängig von der amerikanischen Politik, von der amerikanischen Haltung, von der amerikanischen Regierung, unabhängig davon muss Europa jetzt wirklich erwachsen werden. Europa muss für sich selbst verteidigungsfähig werden. Und wir haben das viel zu viele Jahre vernachlässigt. Das müssen wir jetzt schmerzhaft nachholen.
Die Zeit rennt uns davon, das kann man, glaube ich, so sagen. Haben Sie im Kopf irgendwie ein Angebot, das man den Amerikanern machen kann? Ist es klar, die wollen aus Europa raus, zumindest in großen Teilen, mittelfristig. Haben Sie als, wenn wir davon ausgehen würden, Sie würden Bundeskanzler werden, einen Plan, wie Sie beim Treffen mit Trump denen gegenübertreten können und sagen, pass mal auf, das und das und das können wir die nächsten Jahre vereinbaren?
Versetzen wir uns einen kurzen Augenblick in die Lage der USA. Die großen Tech-Unternehmen aus den USA sind global aufgestellte Unternehmen. Und für die großen Unternehmen ist Europa einer der interessantesten Märkte auf der Welt. Wir haben hier 450 Millionen Konsumenten. Und das ist für die amerikanischen Unternehmen ein hochattraktiver, hochprofitabler Markt. So, über den entscheiden wir. Und die Regeln bestimmen wir und nicht die Amerikaner. Ich rate uns auch dringend dazu, so schnell wie möglich Handelsabkommen auf der Welt abzuschließen. Mercosur mit Südamerika ist ausverhandelt, sollte so schnell wie möglich in Kraft treten, mit anderen Ländern auf der Welt engste Kooperationen zu suchen. Die Amerikaner können es nicht alleine schaffen. Also im Übrigen hat ja Trump auch den Wahlkampf geführt unter America First und nicht America Alone. So, sie brauchen auch in Zukunft Partner. Demokratien auf der Welt brauchen Partner. Nur autokratische Systeme haben Untergebene. Noch sind wir alle in Demokratien. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und deswegen ist meine feste Überzeugung, die Amerikaner werden uns ernst nehmen, wenn wir unsere Stärke bündeln, wenn wir zusammenhalten, wenn wir das, was wir anzubieten haben, auch gemeinsam anbieten, dann werden sie uns ernst nehmen. Ich wiederhole, wenn wir da als Zwerge antreten, werden wir wie Zwerge behandelt. Wenn wir selbstbewusst sind, wenn wir vor allen Dingen geschlossen sind auf der europäischen Seite, dann nehmen die Amerikaner uns ernst.
Wir gucken vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Metaebene dieser Thematik. Sie sind in einer Partei, die eine große transatlantische Tradition hat. Sie schreiben auch in Ihrem Wahlprogramm, wir wollen auf die transatlantische Partnerschaft mit den USA nicht verzichten, sondern sie weiter vertiefen und gemeinsam für Sicherheit, Freiheit und Frieden in der Welt einstehen. Da geht es ja also nicht nur darum, diese Beziehung, so wie sie aktuell ist, zu erhalten, sondern sie auch noch zu vertiefen. Und jetzt guckt man irgendwie dieser Tage auf die Trump-Administration. Da ist J.D. Vance auf der Sicherheitskonferenz, der sich so indirekt für die AfD ausspricht. Wir haben Trump, der jetzt sagte, naja, die Ukraine hätte den Krieg nicht beginnen dürfen, also gewissermaßen russische Propaganda verbreitet. Wie kann das mit so einer Administration gelingen, diese Beziehung, auf die Ihre Partei ja vor allem Wert legt, überhaupt noch zu erhalten?
Wir legen ja nicht nur als Partei darauf Wert, sondern wir legen darauf Wert, weil es mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 so eng verbunden ist. Wir säßen heute nicht hier, auch nicht an diesem Platz, nicht in diesem Studio, wenn wir nicht eine so lange gemeinsame Tradition, jetzt fast 80 Jahre, mit Amerika haben. Wir feiern in diesem Jahr 70 Jahre NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland. Das sind ja alles Entscheidungen, die unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Demokratien über Jahrzehnte geprägt haben. Wird das jetzt anders? Ja, möglicherweise. Können wir uns darauf einstellen? Ja, ganz sicher. Wir können es, wenn wir jetzt auf dieser Seite des Atlantiks sagen, okay, wahrscheinlich wird sich viel ändern, aber wir halten an dem Modell fest, das uns so erfolgreich gemacht hat. Demokratie, Marktwirtschaft, offene liberale Gesellschaft, bündeln unsere Kräfte auf dieser Seite des Atlantiks und bringen unser Gewicht in die Waagschale. So, wenn wir das jetzt gemeinsam tun, haben wir die Chance. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir zerrieben.
Und trotzdem scheint es ja gerade so, als ob die andere Seite auf dem Atlantik da aktuell nicht so ein super großes Interesse dran hat. Ich frage mich, was macht das mit Ihnen ganz persönlich, wenn Sie diese Situation gerade beobachten? Sie sind ja auch ein überzeugter Transatlantiker.
Ich denke natürlich viel und gerne zurück an die Hunderten von Begegnungen, die ich in Amerika hatte in den letzten 40 Jahren. Auch an viele Freunde, die ich unverändert dort habe. Ich höre auch deren besorgte Stimmen. Bis hinein auch in hohe Regierungsämter, die mir sagen, wir machen uns auch selbst große Sorgen um die Zukunft der Demokratie in Amerika. Ich kann daraus nur den Schluss ziehen, mit denen, die nach wie vor guten Willens sind, engste Kontakte zu halten, aber noch einmal auf dieser Seite des Atlantiks sich auf das Schlimmste vorzubereiten, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt. Aber wir müssen vorbereitet sein. So, und das heißt eben, wir müssen wirklich verteidigungsfähig sein gegen eine Aggression, die wir aus Russland sehen, von China unterstützt. Ohne China wäre Russland nicht in der Lage, diesen Krieg so zu führen, wie sie ihn führen. Und die Kräfte bündeln, die wir auf dieser Seite haben. Machen wir uns doch bitte nicht kleiner, als wir sind. Deutschland ist immer noch die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind hier eine der wohlhabendsten Regionen der Welt. Wir sind technologisch in vielen Bereichen richtig gut. Aber das müssen wir jetzt zusammen noch besser machen.
Für Sie ist also der Weg ein Zusammenhalt innerhalb der EU. Weil das jetzt ja ein sehr deprimierendes Thema gerade ist. Ne? Also alle sorgen sich viel. Warum blicken Sie trotzdem positiv in die Zukunft? Und wie kann ein europäischer Zusammenhalt gelingen in einer Zeit, in der es nationalistische Tendenzen in vielen Ländern gibt?
Na, schauen Sie, ich habe früher schon sehr viel Karl Popper gelesen und ich habe in Erinnerung diesen schönen Satz, Optimismus ist Pflicht. Ich bin von meiner ganzen Denkweise her immer jemand, der für den das Glas Wasser halb voll ist und nicht halb leer. Die Chancen, die wir jetzt haben, müssen wir aber auch nutzen. So. Und ich habe so viele Begegnungen in diesem Wahlkampf mit Menschen aus verschiedensten Bereichen und ich sehe, welche Fähigkeiten wir haben. Ich sehe, welche Bereitschaft da ist, wirklich jetzt den nächsten großen Schritt zu tun. In der Forschung, in der Entwicklung, in vielen Unternehmen. viel Bereitschaft besteht, die Ärmel aufzukrempeln und jetzt mal wieder etwas Besonderes zu leisten. Ich säße nicht hier und würde diesen Job nicht machen, wenn ich nicht die Überzeugung hätte, dass das geht. Wir müssen es allerdings jetzt auch politisch ermöglichen. Die Rahmenbedingungen müssen einfach besser werden. Und dann haben wir die Chance, uns zu behaupten. Es gibt keine Garantie, die kann ich auch nicht aussprechen. Aber die Chancen, die wir haben, die sollten wir besser nutzen.
Vielleicht zum Ende noch ein kleines Wahlkampffazit. Wir sitzen jetzt hier in den letzten Tagen vor der Wahl. Da ist auch unter den demokratischen Parteien relativ viel Porzellan zerschmissen worden. Wie schnell werden wir es schaffen, nach der Wahl wieder eine stabile, funktionierende Regierung zu sehen?
Ich sag's mal so, wir haben jetzt seit bestimmt 20 Jahren das erste Mal wieder einen wirklichen Wahlkampf. Wir haben ja in den letzten Jahren asymmetrische Demobilisierung erlebt. Das heißt ja nichts anderes als eine Chloroformierung des politischen Gegners. Jetzt haben wir wieder einen richtig heftigen Wahlkampf. Und eigentlich ist das der Normalzustand. Schauen Sie mal in die 50er, 60er, 70er Jahre. Ich bin 1972 in die CDU eingetreten, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um die Ostverträge mit Willy Brandt. Das waren konfrontative Wahlkämpfe, die ganze Familien zerrissen haben, wo die Diskussion und die Auseinandersetzung quer durch die Gesellschaft ging. Das ist eigentlich der Normalzustand in einer Demokratie. Schauen Sie nach Amerika, schauen Sie nach Großbritannien. In vielen anderen Ländern werden diese Wahlkämpfe noch viel härter geführt als bei uns. Wir haben doch weitestgehend darauf verzichtet, in diesem Wahlkampf uns persönlich herabzusetzen. Schauen Sie mal an, was Donald Trump in diesen Wahlkämpfen auch gegen Joe Biden persönliche Angriffe gerichtet hat. Das ist doch bei uns alles nicht der Fall gewesen. Also dieser Wahlkampf ist normal. Wir streiten um die großen politischen Themen. Wir haben am Sonntag eine Wahl, da gibt es ein Ergebnis. Und dann sage ich immer, ich habe es auch vorher schon gesagt, habe im Deutschen Bundestag gesagt, es gibt nicht nur den 23. Februar, es gibt auch den 24. Februar. Und selbstverständlich werden dann die demokratischen Parteien der politischen breiten Mitte miteinander reden müssen. Ich schließe eines aus, jede Zusammenarbeit und Diskussion mit der AfD. Diese Partei steht außerhalb des Spektrums, was ich mir für Deutschland Zukunft vorstellen kann. Wir haben über Amerika gesprochen, Russland gesprochen. Ich suche nicht die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland auf dem Schoß von Putin. Das kann Frau Weidel gerne machen, mit uns nicht. Mit allen anderen Parteien müssen wir sprechfähig bleiben und kooperationsfähig und am Ende des Tages auch koalitionsfähig. Bin ganz sicher, dass das ab nächster Woche gut funktioniert.
Ist eine Regierungsbildung vor Ostern möglich?
Ich würde sie mir sehr wünschen. Wir haben am 25.03. die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages für die 21. Wahlperiode. Zu dem Zeitpunkt sollte klar sein, das ist nach 4 Wochen, wer denn da mit wem Koalitionsverhandlungen führt. Und dann haben wir nochmal knapp 4 Wochen Zeit. Und dann sollte klar sein, wer mit wem zusammenarbeitet und wie man zusammenarbeitet. Wir sind dann fast ein halbes Jahr ohne parlamentarische Mehrheit für eine Regierung in Deutschland. Das hat es noch nie gegeben. Und das in einer solchen krisenhaften Situation, das sollte möglichst schnell beendet werden.
Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Das war unsere Sonderfolge mit Friedrich Merz. Hat es euch gefallen? Schreibt es doch mal bei uns in die Kommentare und hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast. Und ansonsten, bald ist Wahl. Und nach der Wahl haben wir vielleicht so eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Also bleibt gespannt. Bis bald.
Bis bald.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.